Das muss er aufbringen und auch über gewisse Hürden hinweggehen. Das ist nicht immer einfach. Und dass wir dann eine super Gemeinschaft haben, wo ihr hoffentlich jedes Wochenende kommt. Also nein, das sage ich jetzt nur so. Also wo mehr und mehr Leute kommen und daran teilnehmen möchten, partizipieren möchten. Wertschätzung und Respekt kann eine Gemeinschaft stärken. Wenn das nicht da ist, Wertschätzung und Respekt, kann eigentlich gar nicht die Rede von Gemeinschaft sein. In Englisch ist das Wort Gemeinschaft Community. Schon mal gehört? Community heißt, man hat etwas in common. Man hat etwas gemeinsam. Das zu machen, eine Gemeinschaft, wo die Leute etwas gemeinsam miteinander haben, das ist beim Predigen so, wenn man sich zusammensetzt und man spürt, Mensch, hier ist, wir sind auf dem Wege und so weiter. Und das ist diese Gemeinschaft zu erzeugen. Dazu ist Wertschätzung und Respekt total wichtig. Die vierten mache ich jetzt ein bisschen kürzer und dann schauen wir Fernsehen. Ja, es geht jetzt um darum, Meinungsverschiedenheiten zu transzendieren. Wenn ihr predigt, werdet ihr sehr oft merken, dass jemand sagt was ganz anderes, was euch vielleicht nicht passt. Sagt ja jetzt halber, aber ist Gott. Ich weiß es. Ich habe es erlebt. Oder sie sagen etwas, was ihr ganz anders seht. Was hört man oft, was einen zur Rage bringen kann, wenn man nicht so auf...
Jesus ist der einzige Weg.
Jesus ist der einzige Weg. Also es ist gar nicht möglich, weiterzureden. Wir kommen noch dazu beim interreligiösen Dialog. Also bei manchen Leuten, die so kommen, und die das denn so meinen, dass sie nicht mehr kommunizieren wollen, muss man sagen, ja, geh ihnen gut diesen Weg. So, aber es gibt Sachen, wo die Kommunikation... Oder besonders geht es denn los, wenn wir predigen über einen persönlichen Gott und die kommen mit ihrem hundertprozentig mit Mayavadi-Philosophie, hundertprozentig. Und das zieht so rein in das emotionale Bankkonto und man will dann gleich sich los, du Mayavadi, du hackst Gott die Hände und die Beine ab und die Zunge auch und so, und dann ist sofort intensive Spannung da. Nicht? Viele schmerzliche Volts entstehen da. Wenn Meinungsverschiedenheiten da sind, geh nicht sofort total darauf ein. Sag ich, ja, ein interessanter Punkt, den du machst. Es gibt andere Möglichkeiten, das zu sehen, und lass es mal so stehen. Lieber auf die Dinge, die gemeinsam sind, als auf die Unterschiede. Sehr oft ist beim Predigen das übrigens die Regel, die ein erfolgreiches Predigen ausmachen, dass du sogar die Unterschiede wertschätzt. Sieh mal, der Materialismus will alles so gleich machen. Bram! Aber es kann Individuen geben in einer Kommunikation. Wie bereichert sind wir durch die verschiedenen Individuen in unserer Gemeinschaft? Ich hab eine Zeit lang manchmal gedacht, oh, Jayadev ist so außergewöhnlich, ob das wohl gehen wird in seinem Leben. Und da habe ich gemerkt, Jayadev, diese Unterschiedlichkeit ist so eine Stärke. Was für eine Facette dadurch ISKCON Deutschland bekommen hat. Oder Frido Prabhu, so ein Nektar, das ist, kann eine Stärke sein, diese Individualität. Wir brauchen nicht alle glatt zu bügeln. Wie oft merkt man das im Sankirtan werden, wenn man auf engstem Raum zusammen ist. Nicht? Und dann ist der da und der da und der steht da, aus dem Bein, das Bein geht da aus dem Fenster und der, also so wirklich ein Druck von Individuen. Wenn man jetzt versucht, alle gleich zu bügeln und alle in eine Richtung zu kriegen, wird nicht funktionieren. Es ist manchmal ganz gut, den Unterschied im anderen zu sehen und ihn dann auch wertzuschätzen. Das muss man auch lernen in einer Ehe übrigens. Die sind hier Kommunikationsregeln, die für Gemeinschaft, Zweierbeziehungen, Dreierbeziehungen, Fünferbeziehungen, Nationalitätsbeziehungen und so weiter wichtig sind. Manchmal, wenn man es lernt, den Unterschied von anderen wertzuschätzen, kann etwas entstehen, das gar nicht möglich ist. Zum Beispiel, ich könnte nicht Theater spielen. Wir haben heute den Theaterstar, den Megastar gewonnen, heute Abend zu spielen. Also die Unterschiede müssen man zelebrieren. Das macht das Leben farbenreich hier und man kann viel, viel mehr unternehmen. Nicht sich aufregen, wenn man Unterschiede wahrnimmt. Der ist jetzt nicht genauso wie ich und der sieht das nicht genauso wie ich. Och, schade. Jetzt werde ich mal ordentlich rumproleten deswegen. Wenn es Konflikte gibt, das gehört hier auch noch dazu, Meinungsverschiedenheiten fassen hier, wenn es Konflikte gibt, ist es wichtig, dass wir diese Konflikte mit Würde bereinigen. Konflikte gehört zum menschlichen Leben dazu, das lässt sich nicht aus der Welt schärfen. Aber wir sollten es mit Würde tun, wir sollten nicht diese unedlen Gefühle da reingeben, sondern einfach sagen, ja, hier sehen wir das anders. Wie können wir denn jetzt zu einer Lösung kommen? Nicht mit Würde, nicht mit Hass oder mit Reibereien. So, der nächste Punkt ist Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit im Austausch. Was dazu wichtig ist, damit du wahrhaftig und ehrlich bist, dass du ein ganz wichtiges Kleinod praktizierst, nämlich die Selbstbeurteilung. Wie würde man das sagen? Miriam, du bist in der französischen Übersetzung für Selbstbeurteilung. Un jugement, l'âme, oder so. Selbstbeurteilung. Dass du selber mal schaust, wie du denn so bist. Individuell und kollektiv. Ja.
Beobachtung.
Ist sogar noch schöner. Selbstbeobachtung, danke. Man braucht das, man analysiert das. Man braucht es ja nicht zu urteilen. Selbstbeobachtung, viel besser, danke. Und dann wahrhaftig und Ehrlichkeit, es ist nicht eine Schwäche, sondern eine Stärke, wenn man die Wahrhaftigkeit, gerade die wenig schmeichelhafte, wenn man das so von sich sagt. Glaubt mir, das sind wichtige Helfer in der Kommunikation. Ich möchte jetzt mit euch zwei Dinge machen. Ich möchte mit euch einen Film anschauen, den ich selber noch nicht kenne. Also ich habe ihn einmal, habe davon viel gehört. Malati wird ihn uns vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr alle Malati schon kennt. Malati ist für Golokadam für Enthusiasmus verantwortlich. Sie arbeitet im zweiten deutschen Fernsehen als Redakteurin und ist verantwortlich für unsere visuelle Begleitung des Seminars. Was sehen wir jetzt, Malati?
Das ist ein Film von Vincent Ward, heißt auf Deutsch Hinter dem Horizont, Beyond the Horizon. Es geht um ein glückliches Ehepaar. Und der Mann stirbt an einem Autounfall, verlässt seinen Körper, bekommt ihn das, was wir den Himmel nennen würden. Und er versucht dann mit seiner Frau zu kommunizieren. Und zwar tut er das über Bilder. Und das ist ganz interessant, wie der Himmel dargestellt wird als etwas sehr Subjektives, was man sich selbst malt, eigentlich ausmalt, was man sehr subjektiv wahrnimmt. Und die Frau kann die Trennung nicht verkraften und bringt sich dann um. Und dadurch kommt sie in die Hölle. Und erfährt es über eine Person, einen Führer, von dem sich später herausstellt, dass er es der eigene Sohn ist. Und er möchte nun seine Frau kontaktieren, die in der Hölle ist. Und er kann erstmal nicht verstehen, warum sie dort ist, weil es war eine gute Frau. Und erklärt ihr dann, dass Selbstmorde eben nicht in den Himmel kommen können, weil sie nicht loslassen können von verschiedenen Dingen. Aber wenn seine Liebe stark genug ist, dann kann er sie treffen. Und er geht dann also in die Hölle, in die Gleitung seiner Führer und findet dann tatsächlich die Frau, aber sie kann ihn nicht erkennen. Also sie kommunizieren, aber eigentlich reden sie einander vorbei. Und dann gelingt ihm dann doch, die Frau aus der Hölle rauszuholen durch seine starke Liebe. Und sie beide kriegen noch eine Chance, indem sie reinkarnieren und dann wieder zusammen. Das war die Zusammenfassung. Wir sehen jetzt einen kurzen Ausschnitt aus der Sequenz, wo er gerade in den Himmel gekommen ist und seine ersten Erfahrungen.
Ja, unser Traum auch.
Sogar übers Wasser.
Los, wir nehmen die Abkürzung.
Mit der Abkürzung?
Das ist ganz einfach, Chris.
Ich werde ertrinken.
Geht nicht. Du bist ja schon tot.
Oh, bin ich wirklich hier?
Was bezeichnest du eigentlich als dein Ich? Ist dein Arm dein Ich oder dein Bein?
Ja,
auch. Ach, wirklich? Wenn du alle Gliedmaßen verlieren würdest, was wäre dann dein Ich?
Ich wäre immer ich.
Aber was ist dann dein Ich?
Ich nehme an, mein Gehirn.
Dein Gehirn? Dein Gehirn ist ein Teil deines Körpers. Ebenso wie dein Fingernagel oder dein Herz. Wieso glaubst du, dass das dein Ich ist?
Ich glaube, mein Ich ist sowas wie eine Stimme in meinem Kopf. Mein Ich ist das Ding, das fühlt und wodurch ich weiß, dass ich überhaupt existiere.
Wenn dir also bewusst ist, dass du existierst, dann tust du es auch. Und deshalb bist du jetzt auch hier.
Das ist ein Filmdarsteller, von dem ich schon mal gehört habe. Robin Williams. Das soll sehr bekannt sein. Und ich fand es interessant mit euch, diesen, wer bist du denn, der Arm, das Bein, das Gehirn oder bist du was anderes? Und er sagte dann, nicht, ich bin eine ewige Seele, aber er drückte das und schrieb das aus, ich bin, existiere immer. Ihr seht, wie die Konzepte von den Vedas, Aham Brahmasmi, schon langsam sogar so ein Robin Williams, also so eine Darstellung also betreffen. Und ich fand es sehr schön zu sehen, dass man sieht, wie diese Konzepte reinkommen. Die Leute sind offen fürs Predigen, mit anderen Worten, offen für spirituelle Fragen, da sie sich selber schon damit auseinandersetzen und das in ihrer Unterhaltungsindustrie. Jetzt Teams bilden und wir werden versuchen, miteinander wichtige Fragen zu besprechen. Ich möchte euch bitten, euch zu formieren. Am besten ist es, wenn es die Modi, wenn ihr euch zusammentrefft, wenn ihr euch noch nicht so gut kennt. Zum Beispiel Keshava und Mahotwala, ihr kennt euch sehr gut. Da ist es ganz gut, wenn ihr mal neue Leute kennenlernt und so weiter. Da ist es einfach zu kommunizieren mit Leuten, die man wirklich gut kennt, aber ist nicht so schwer, ist ein bisschen schwieriger und man musste ein bisschen mehr lernen, wenn man sich noch nicht also jetzt so gut kennt. Nicht? Also am besten, am einfachsten ist, ihr dreht euch um und geht zu eurem Nachbarn, aber wenn ihr da als Freundespaare oder Paare sind, einfach so. Nicht? Nur zwei. Einfach ein, ja, nur zu zwei. Super. Habt ihr euch gefunden? Habt ihr euch in Teams gefunden? Also es ist auch egal, also man braucht, das ist nicht eine irgendwie, nicht? Also es ist jetzt nicht, dass man den fremdesten Menschen im Raum findet, sondern einfach einen, den man nicht so gut kennt. Ja? Gut, jetzt müsst ihr sehr aufpassen, ihr Teams. Wir werden jetzt 5 Fragen durchgehen, die ihr miteinander besprecht. Während ihr sprecht, habt ihr euch, ja, ich weiß nicht, ob man das so spielt, es geht um gute Kommunikation, dass ihr beide was sagt, also nicht einer, der so wortstark ist wie ich, dass er das übernimmt in dem Team, dass ihr euch bewusst wird über die, naja, also wir wollen jetzt auch nicht mehr da rein tun in diese einfache Übung, als nötig ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst werden könnt über die Bedürfnisse und Gefühle anderer. Wertschätzung und Respekt ist wichtig. Und wenn ihr Meinungsverschiedenheit habt, nicht gleich zack, also zur Sache gehen und den anderen in den Schwitzkasten nehmen, sondern das ist okay. Man schätzt den anderen. Und dann wahrhaftig, möglichst wahrhaftig und ehrlich daran gehen. Das ist ganz wichtig bei dieser Übung. So, es gibt, ich werde jetzt die 5 Fragen vorlesen. Und ihr könnt euch schon entscheiden, welche dieser Fragen, während ich es vorlese, ihr am liebsten, naja, nicht mehr, sondern ihr hört die denn und dann entscheidet ihr euch für eine Frage gemeinsam am besten, die ihr am liebsten besprechen wollt unter euch. Es gibt 5 Möglichkeiten, oder es sind 6 Möglichkeiten. Diese Fragen werden übrigens an anderer Stelle nochmal auftauchen. Die haben es nämlich in sich. Die sind sehr wichtig fürs Predigen. Also, was ist für uns oder für mich das Wichtigste am Krishna-Bewusstsein? Was ist das Wichtigste dabei? Nächste Frage. Was ist für uns das Attraktivste am Krishna-Bewusstsein? Ist das Chanten? Ist das Tanzen? Ist das Prasadam? Sind es mehrere Dinge? Man braucht ja nicht nur eins zu sagen. Bei mir ist das Attraktivste am Krishna-Bewusstsein. Ja, also das will ich jetzt nicht sagen, weil sonst beeinflusse ich euch vielleicht. Und jetzt eine wichtige Frage. Ich finde, es ist gut, auch knifflige Fragen ranzunehmen. Was inspiriert dich, dem Krishna-Bewusstsein treu zu bleiben? Warum bleibst du eigentlich dabei? Was inspiriert dich da? Die nächste Frage. Was ist deiner Meinung nach die größte Lehre oder Erkenntnis oder Lektion, die du im Laufe der Zeit bei der Ausübung des Krishna-Bewusstseins gelernt hast? Ihr merkt, es ist eine tiefe Frage hier. Dann, was ist das wichtigste Ereignis in der Geschichte des Krishna-Bewusstseins? Und dann, welche Schriften und Gebete liest und rezitierst du am liebsten? Das ist für die Schriftgelehrten hier unter uns. Die habe ich mir das, haben wir das so gedacht.
Frage, ist das
auf
dich persönlich oder allgemein?
Das ist das, ja, das fragst du zum Beispiel, wer ist dein Partner? Frank, fragst du Frank, was ist denn bei dir das wichtigste, wo sind wir hier, Ereignis in der Geschichte des... Oh, sorry, wartet, ihr seid schon so enthusiastisch. Keshava, du musst mir den Gong übrigens dazu bringen. Nein. Das ist jetzt, das ist gut, dass Mike nochmal nachgefragt hat. Seht ihr Mikes Frage, die 5. Frage. Was ist das wichtigste Ereignis in der Geschichte des Krishna-Bewusstseins? Damit meinen wir solche Sachen wie Lord Chaitanya. Dann ist es ein bisschen zu unpersönlich. Wir wollen jetzt persönlich sein. Dein wichtiges Ereignis. Ja. Wie du dein erstes Buch bekam. Als ich mein Buch bekam. Und da hinging, da wusste ich, jetzt ist es soweit für mich. Oder so. Gut, wir werden zu dieser Übung, wo ihr bitte euch nochmal, erster Schritt, sich entscheiden für eine Frage. Das sollte möglichst schnell gehen. Da machen wir 2 Minuten machen wir dazu. So, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Für eine Frage. Wer hat sich noch nicht entscheiden können? Gut, ihr habt noch 2 Minuten Zeit, euch zu entscheiden. Und dann geht's. Diejenigen, die sich schon entschieden haben. Das ist so nett dabei, die Voting. Die sind einfach total begeistert. Also, wenn ihr euch schon entschieden habt, möchte ich euch jetzt bitten, über diese Frage zu sprechen miteinander. Ihr habt 10 Minuten dafür Zeit. Ganz wichtig. Was? Insgesamt 10 Minuten. Und ganz wichtig. Dann, wenn man gesprochen hat, wird einer von euch den anderen, wir haben nicht so viel Zeit, aber wir nehmen so 3 Wortmeldungen, einer von euch muss den anderen wiedergeben, was er zu dieser Frage sagt. Ihr müsst gut zuhören dabei. Was meint der? Was ist der denn so? Ja? Es ist also ist nicht so schwierig, bringt unglaublich Spaß und ihr lernt euch kennen. Also, los! Ich möchte jetzt etwas tun, was man eigentlich nicht tun sollte. Ich möchte 3 Devotees bitten, uns wiederzugeben, was sie zu den Fragen gesagt haben. Weil, seht mal, als Prediger ist es wichtig, ein Eigenverständnis zu bekommen, aber auch ein Verständnis von dem anderen. Ich möchte bitten, dass Jayadev, Jana und Mark, wo ist der Markus? Markus, dass ihr vielleicht wiedergebt, was ihr so, am besten, was ihr so besprochen habt. Ihr braucht nicht immer nur den anderen wiederzugeben. Ihr habt so kurze Zeit frei, das wird euch auch ein bisschen üben, in der Öffentlichkeit zu sprechen, wird euch trainieren, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ich habe Jayadev als ersten gewählt, weil er sehr gute Ansprachen gegeben hat in Essen. Mit Dante direkt zusammen. Gut, du hast nur eine kurze Zeit. Also ich werde dich nicht abschneiden, aber ungefähr 3 Minuten werde ich dir geben. Das ist unglaublich viel, dass du den Devotees mitteilst, was ihr besprochen habt. Das ist das Ergebnis. Bitte komm hier, dass die Videoschauende Nachwelt sich auch deutlich sieht.
Gut, Herr Krishna, wir haben...
Stehst du richtig?
Ja, Herr Krishna, wir haben über die Frage Nummer 4 gesprochen. Mein Partner war Simon. Was ist deiner Meinung nach die größte Lehre, Erkenntnis, Lektion, die du im Laufe der Zeit bei der Ausübung des Krishna-Bewusstseins gelernt hast? Da hat erst Simon mir mitgeteilt, dass ja seine größte Lehre war, dass er, das war während vor kurzem hat er, wollte sich selbstständig machen im Krishna-Bewusstsein. Und er hat gesagt, er kann sein Leben auch selbst organisieren, er braucht nicht jemanden anderes dazu. Und immer, wie kann er sich das auch selbst einteilen, weil er zum Beispiel ins Kino gehen will und andere verteilen will und so was. Das hat er also auch durchaus gerade gemacht, als die Marathonzeit. Und dann hat er halt die Verwirklichung gemacht, dann hat er Rat gesucht bei Shivatma, und Shivatma hat auf ihn eher gesagt, er wollte ihn davon überzeugen, dass es jetzt eben nicht die richtige Zeit ist, sich zu selbstständigen. Und dann hat er sich selbst erlaubt, trotzdem also die Meinung eines anderen über sich gelten zu lassen, ne, kann man sagen, und es einfach mal zu probieren, und hat eine Verwirklichung dabei gemacht. Nämlich, dass andere manchmal die Dinge besser sehen, als er sie selbst sehen kann. Das war eigentlich die größte Lehre, die er im Krishna-Bewusstsein gehabt hat. Also, dass andere Dinge besser einschätzen können, als ich. Also, das ist so das Ultimatum, dass ich nicht das Ultimatum bin. So, und dann hat er mich gefragt, auf die gleiche Frage gefragt, da habe ich gesagt, so, dass, was für mich die größte Lehre war im Krishna-Bewusstsein, ist so, dass ich gemerkt habe, dass ich eigentlich keiner Krishna wirklich zuwenden kann, wenn er nicht vollkommen materiell erschöpft ist, also wenn er nicht aller materiellen Hoffnungen wahr ist. Also, was ich bei mir gucke und was ich auch bei anderen gucke heutzutage, mehr und mehr die Motivation ist. Und das, ja, genau, die 3 Minuten, die darf ich auch schon.
Sehr gut, bravo! Bravo.
Ja, hallo. Ich habe gerade mit der Irina, aber die Frage Nummer 2
besprochen, was ist für uns das attraktivste an Fischerbewusstsein. Und Irina fing dann gleich ganz enthusiastisch an zu reden, dass sie zum Beispiel im Tanzen total aufgeht. Sie tanzt wahnsinnig gerne und sie braucht auch keine anderen dafür zum Tanzen irgendwie. Sie macht das für sich irgendwie und sie achtet auch nicht darauf, ob sie jemand sich beobachtet und was andere von ihr denken, was mich irgendwie beeindruckt hat, weil das doch sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten ist, finde ich zumindest. Man wird sich total losgelöst ist von den anderen. Man irgendwie, wenn es einem wirklich egal ist, was andere von einem denken. Und sie denkt halt, dass sie für Krishna tanzt. Ne? Also sie macht sich attraktiv, sie macht sich schön, sie macht sich attraktiv mit dem, was sie tut, wie sie aussieht, um halt auf sie aufmerksam zu machen irgendwie. Und sagt so, hallo Krishna, hier bin ich und ich möchte zu dir und ich tue etwas für dich. Also diese Aktion ist, glaube ich, wahnsinnig, wahnsinnig attraktiv. Und ein zweiter sehr wichtiger Punkt war noch bei uns beiden und besonders bei ihr, dass man in jeder Situation, dass man einfach Schutz hat. Also man, es geht immer so wellenartig auf und ab irgendwie. Es geht einem schlecht, dann geht es einem wieder gut, geht es einem schlecht, wieder gut, das kennt jeder, glaube ich. Und wenn man dann noch mal kurz Luft holt und einfach denkt, okay, wo bin ich, wo stehe ich hier, okay, alles klar, Krishna ist da. Dass man dann wirklich weiß, also wenn ich jetzt mal ehrlich zu mir selbst bin, dann habe ich ja gar nicht so viele Probleme. Weil Krishna ist da. Das ist wahnsinnig attraktiv zu wissen, glaube ich. Also so wow, okay, mir geht es ja gar nicht so schlecht. Warum hast du mir immer so viele Und wenn man die Sachen auf das Wesentliche zurückführt, dann braucht man eigentlich einfach nur noch fröhlich zu sein.
Gesprochen und wir haben im Grunde genommen das Attraktivste im Krishna-Bewusstsein. Und sie hat gesagt, das Attraktivste ist für sie, dass man Krishna immer begegnen kann, auch schon am Anfang vom Krishna-Bewusstsein. Man steht ihm zwar nicht Auge in Auge gegenüber, also nicht so viel Darstand vielleicht, aber man weiß man, dass die Sonne und den Mond und die Augen von ihm sind. Also man begegnet ihn sonst hier irgendwo, wo man sein Handeln sieht und das ist eigentlich das Attraktivste für sie, dass man ihn. Aber dass man ihn schon am Anfang immer wieder begegnen kann. Aber sie sagt, es braucht immer ein bisschen Bhakti. Und je mehr dazukommt von der Bhakti, desto mehr sieht man dann von ihm. Also das ist eigentlich so, was ich dazu sagen kann. Das ist eigentlich so.
Bravo!
Wie gesagt, diese Fragen werden uns doch einmal begegnen in leicht anderer Form, in leicht anderer Ausführung und so weiter. Ich möchte jetzt noch ganz kurz etwas behandeln. Vielleicht kann Gaurabhavini noch einmal die Kommunikationsgrundregeln auflegen. In unserer Vaishnava-Tradition taucht tauchen diese Regeln wieder auf. Zum Beispiel, dass es beidseitig sein muss beim Predigen. Und das taucht auf bei Chaitanya Mahaprabhu, der einfach für 7 Tage ohne Unterbrechung Sarvabhauma Bhattacharya zuhört, wie er sein Mayavadi wissen, was erheblich ist. Das ist nicht nur Gott ist eins und wir sind alle eins, sondern der kann das richtig logisch also begründen würde ich nicht sagen. Man kann das nicht richtig begründen, aber der kann da viele intellektuelle Wege gehen und seinen Zuhörer mit verschiedenen Themen trachten. Lord Chaitanya hat gemerkt, der ist so voll, der Sarvabhauma Bhattacharya, dem müssen wir zuhören, auch wenn es 7 Tage kostet. gute Kommunikation. Dann hat er danach gesprochen. Es tauchen andere Beispiele auf, die wichtig sind bei der Kommunikation in unserer Tradition. Zum Beispiel auch das Zuhören, schon wieder Lord Chaitanya lässt einfach Ramananda Roy sprechen, er stellt ihm Fragen. Sein ganzes Kapitel, eines der erhabensten Kapitel im Chaitanya Charitamrita, wo es um Prayojana Tattva geht, Liebe zu Gott, also die höchste aller Tattvas. Viele dieser Dinge, Wertschätzung, Respekt und Dienst ist natürlich für bei uns sehr, sehr wichtig. Wir sagen, ich habe jetzt leider das Zitat im Augenblick nicht so da, aber wir sprechen uns an als Prabhu. Du bist mein Meister. Ja, in der Ansprecherei, also beim Ansprechen, kommt es also auf. Und dann sagte Prabhupada sehr oft, Love and Trust sollte die Grundlage von Beziehung bilden. Sich der Bedürfnisse und Gefühle anderer bewusst zu sein, das ist, könnte man sicherlich auch noch etwas finden. Ich weiß, wie Prabhupada zum Beispiel wusste, dass seine ersten Devotees stark am Nikotin hingen. Und es gab da immer diese humorvollen Szenen, dass die ersten Devotees in San Francisco immer in diesem einen Kaffee waren, diesem Hippie-Kaffee, wo man die tollen Donuts essen konnte, die auch, da wusste man nicht genau, was die Zutaten da drin waren. Wenn die mal viel Geld hatten, dann haben sie auch entsprechendes das Bewusstsein so ein bisschen und so weiter. Und Prabhupada sah das und wusste, diese Devotees sind so auf der Anamaya-Ebene, nicht so im Geschmack, da müssen wir was machen. Und er hat das verstanden und hat dann die ISKCON-Bullets entworfen, die ISKCON-Kugeln. Also vor dem Tempel, also an der Tür zum Tempel, bevor jemand in die materielle Welt rauskam, gab es ein Gefäß mit ISKCON-Bullets. Das waren die in unbarmherzigen, süßen Zuckerwasser eingeweichten Gulab Jamun. Ne? Und wenn man das nahm, dann war man also so in Zuckerrausch erstmal und da hat sich das andere erübrigt, war nicht mehr wichtig. Das geht auch nicht zusammen. Wenn du zu viel Sweets hast, dann kannst du nicht eine rauchen, das geht einfach nicht. Das ist irgendwie so eine Umprogrammierung der Nerven. Prabhupada hat sich also total auf die Ebene seiner, also hat da richtig nachgedacht, was können wir da machen mit den doch sehr anfänglichen Devotees. Ja, und so können wir sicherlich Meinungsverschiedenheiten transzendieren, Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit, könnten wir auch Dinge finden, aber ich glaube, es spricht so sehr für sich selber, dass man da nicht groß jetzt drauf rum, das groß unterstreichen muss. Im Nektar der Hingabe, nee, Nektar der Unterweisung, gibt es einen wichtigen Vers, der uns ein bisschen in die Thematik der guten Kommunikation, unter dem die einführt, und der auch wichtig ist für Prediger. Ich möchte euch bitten, nach mir zu chanten. Dadati prati grinati, uyam akhyati prichyati, bhunkte bhujayate chaiva, chatvidam priti lakshanam. Gaben verschenken, Gaben annehmen. Sich vertraulich mitteilen, vertrauliche Fragen stellen. Prasada annehmen und Prasada anbieten sind die sechs Merkmale der Liebe zwischen Gottgeweihten. Das mitzubringen, wenn man jemanden besucht, ist sehr wichtig. Und dann, wenn jemand dir etwas gibt, auch wenn du es nicht gleich gebrauchen kannst und nicht gleich einen Verwendungszweck sieht, es annehmen und sagen, nee, das brauche ich nicht. sich vertraulich mitteilen und dann vertrauliche Fragen stellen, das heißt dem anderen zuzuhören, wenn er etwas sagt, etwas sehr Wichtiges. Und dann nimm Prasadam mit und ess Prasadam, was dir die Leute anbieten. Wir werden da noch drüber sicherlich sprechen. Prabhupada sagt, die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein wurde gegründet, um diese sechs Arten liebevollen Austausches zwischen Gottgeweihten zu ermöglichen. Dafür haben wir das hier alles. Damit wir diese sechs Dinge tun. Interessant, ne? Dass wir also Geschenke, Prasadam und Austausch pflegen. Ich möchte hier etwas, was mir sehr wertvoll war, ein Konzept, was ich von der Non-Devotee, doch jetzt ein bisschen Devotee, genommen habe. Es gibt einen sehr gottesbewussten Menschen, der hilft Menschen so ein bisschen ihr Potenzial zu entwickeln. Und der hat ein sehr interessantes Konzept mitgeteilt, was für uns als Prediger auch wichtig sein kann. Er hat vom emotionalen Bankkonto, was zwischen Menschen existiert, gesprochen. Und genau wie ein Bankkonto größer wird, wenn man Einzahlungen gibt, und kleiner wird, wenn man Abhebung macht, so wird auch in einer Beziehung die Beziehung stark, durch, indem man Dinge Einzahlungen macht in dieses Beziehungskonto, und die Beziehung kann sehr schwach werden, wenn man laufend Abhebung macht. Als Einzahlung erwähnt er, hier, das ist der Stephen Covey, versuch immer erst den anderen zu verstehen. Na, Abhebung, sagt er, versuche immer zuerst selber dich verständlich zu machen. Also ich meine hier, das macht die Beziehung schwach, auch jetzt er wieder. Eine Einzahlung, sagt er, ist Versprechung, die du gibst, einzuhalten. Wenn du sagst, das mache ich, dann ist es sehr wichtig. Und wenn du Abhebung machst, breche Versprechungen. Ich weiß zum Beispiel bei den Töchtern von Siamala, die sehr, sehr offen und natürlich sind. Also alles, was man denen verspricht, merken die sich. Und wenn man das nicht einhält, ist nicht gut. Ich habe zum Beispiel noch eine Schuld bei Radha Seva, die ist 2 Jahre alt. Ich muss noch eine Geschichte zu Ende erzählen zu ihr. Und diese Geschichte, ich muss jetzt die noch ermitteln. Also ich weiß nicht mehr genau, welche das war und wie die zu Ende ging. Aber das ist eine Schuld, die hat die sich gemerkt für 2 Jahre. Und ich muss das, also beim nächsten Besuch muss ich diese Schuld begleichen, sonst bin ich im Minus. Versprechungen, die du einhältst, musst du halten. Das ist ganz wichtig. Wenn du sie brichst, dann ziehst du das ganz schön ab aus einer Beziehung. Dann Güte und Courtesy, das sind Aufmerksamkeiten, ne? Gut, und das sind, wenn du gütig bist und aufmerksam bist, na, das habe ich mir gemerkt, zum Beispiel, wenn du jemanden wieder triffst und du hast dir was gemerkt, du hast doch damals so gerne Äpfel mit Schlagsahne gegessen. Das ist eine gute Kombination. Erdbeeren, mit Schlagsahne gegessen, hier habe ich es wieder vorbeigebracht. Und das andere ist, wenn du einfach überhaupt nicht den anderen berücksichtigst, und unhöflich bist und so weiter. Und so gibt es zum Beispiel sich entschuldigen. Ist auch eine große Einschränkung. Ich habe da was verkehrt gemacht, tut mir leid. Was eine Abhebung ist, ist Stolz, Arroganz und auch, dass man den anderen täuscht. Für Prediger habe ich immer gemerkt, ist auch gut, zu Feedback anzunehmen. Und wenn ein Prediger kein Feedback annimmt, sind die Leute ein bisschen frustriert. Man kann euch ja gar nichts sagen, ihr wisst ja immer alles selber. Etwas anderes, was ich gemerkt habe in meinem eigenen Leben, ich bringe also dieses Thema jetzt zu Ende, ist die sogenannte, das ist jetzt mein Wort, Emotionsabwehr. Ein reifer Mensch, Ampel, Semaphor, jede Ampel hat 3 Farben. Rot,
gelb und danke. Wenn du in eine Kommunikation gehst, musst du erstmal sehen, halt, wie ist das hier, wie ist jetzt mit den Menschen? Ich meine jetzt eine intensive Kommunikation, die ein bisschen schwierig ist. Überlegen. Dann, gelb, bevor ich jetzt was mache, Lösung, ich würde erstmal sagen, das ist hier Stopp. Dann Lösung, zu sehen, was ist für beide vorteilhaft. Und schließlich Grün. Action. Was machen wir jetzt? Das gibt diese einfache Sache, die jeder, wir sind ja alle mit den Autos groß geworden, entweder als Beifahrer oder als Vorfahrer, ist sehr, sehr, sehr gut in Kommunikation. Erstmal abchecken, was ist das jetzt hier für einer? Dann zu sehen, was wäre denn jetzt eine gute Sache, in welche Richtung tue ich denn mein Predigen? Was könnte man ihm vorschlagen, wo er glücklich wird in seinem Leben, wie er sich entwickelt? Und dann, go for it. Das ist etwas sehr Interessantes, was so aus der Alltagspraxis kommt. Von einem temperamentvollen Menschen. Ich weiß nicht, ob nur alle, die Bogis haben, meistens sind ein bisschen temperamentvoll veranlagt von der Natur. Ja, jetzt wollte ich den, habt ihr zu den Themen, ja, sehr gut, sehr gut. Ich will jetzt nämlich fragen, was... Ja, gut, dass du gefragt hast. Das Wichtigste im Predigen ist, sei du selber. Nicht tausend Filter und tausend Überlegungen und so weiter. Und darüber werden wir auch noch sprechen in der morgigen Lecture, wo es geht von innen nach außen. Aber es sind Dinge, wenn, wie man als Prediger geht es darum, die anderen zu helfen und nicht zu reagieren in einer durch Emotion oder durch die eigene Biografie bestimmte Art und Weise. Als Prediger müssen wir sehr oft nicht den Menschen unsere Geschichte also geben, sondern ihm helfen, zu seiner Verbindung mit Krishna zu kommen. Und deswegen ist es manchmal gut, wenn man sich ein bisschen, sich das ein bisschen überlegt und ein bisschen macht. Aber es ist ganz wichtig, ich möchte mit dieser Sache, mit diesen, das sind nur Empfehlungen und Hilfen, es ist ganz wichtig, dass man so ist, wie man ist. Jetzt möchte ich noch sehen, sind irgendwelche Fragen? Wir haben jetzt sehr viel durchgenommen, also nicht sehr viel, aber einiges. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema? Denn ich möchte jetzt noch eine Pause machen und dann werden wir von 15 Minuten und dann werden wir noch interessante, wir haben noch hier was, Malati und ich haben noch was in unserer schwarzen Kasten hier drin und ein anderes Thema. Wir gehen dann in das nächste Thema hinein, wo es schon sehr, warte mal, das steht hier, interessant wird. Öffentliches Sprechen und allgemeine Präsentationsfertigkeiten. Also das waren jetzt so ein paar Vorbereitungen und jetzt werden wir ziemlich ins aktive Preachen reinkommen.
Zu dem Punkt 5 noch, die Wahrhaftigkeit, wie ist das eigentlich, wenn man mit jemandem unterhält? Da muss man ja auch sehr sensibel sein. Manche Sachen kann man ja sogar auch nicht aussprechen. Das ist ja so, dass die manche Sachen vielleicht gegeben hätte, weil er gar nicht damit anfangen kann, weil man ihn vor dem Kopf und will. manchmal kann man gar nicht so ehrlich sein, vielleicht
ja. Sehr, sehr gute Frage. Wie steht es mit Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit? Und Olaf hat jetzt in einem ganz besonderen Kontext gefragt, dass man Leute nicht überfordert, indem man zu ehrlich ist. Beim Predigen gibt es zwei Dinge. Rücksichtnahme, Beobachtung. Was ist das für eine? Und dann als nächstes kommst du zur Präsentation. Und da musst du Präsentation, da musst du so etwas wie Mut und Offenheit haben. Ich habe immer wieder gemerkt als Preacher, wenn du ein bisschen Rücksicht nimmst und beobachtest und danach die Sache präsentiert, sind die Leute unglaublich dankbar. Dann wirst du sehen, bestimmte Dinge gehen nicht. Ich kenne mich zum Beispiel mit einem aus, der hatte so ein falsches Ego, dass das also bis zum, das war jetzt nicht nur ich habe ja auch ein falsches Ego, aber das waren also wirklich, haben ja auch viele gesagt. Und wenn man das ihm jetzt beim ersten Mal gesagt hätte, du, das kann man wahrnehmen über 20 Kilometer, dein Ego. Das wäre ziemlich ins Unglück gegangen. Da muss man sehen, was man ihm jetzt schon sagen kann. Prabhupada hat sehr viel Rücksicht auf uns genommen. Er hat gesagt, wenn ich euch gleich am Anfang alle vier regulierenden Prinzipien mitgeteilt hätte, wäret ihr überhaupt nicht dazu gekommen. Und wie du diese Rücksichtnahme hast und jemanden versuchst zu verstehen, also erstmal zu verstehen, dann kannst du auch wahrhaftig sein. Aber du musst unbedingt wahrhaftig sein, das schätze ich sehr. Du brauchst ja nicht alles zu sagen, du kannst ja bestimmte Sachen sagen. Auch habe ich gemerkt, dass es sehr wichtig ist, den eigentlichen Nektar auch zu erwähnen, mit Krishna auch herauszukommen. Manchmal machen manche Devotees so, gehen so um heißen Brei herum. Nicht so wie Jayadev, dessen Theatergruppe heißt Hare Krishna total. Also da ist gleich alles völlig klar. Florian. Ja.
Erstmal einige Menschen auch in meinem Umfeld, die keine Devotis sind, ne, gefragt und der Eindruck von Devotis und Eindruck von Devotis. Viele, also ich bekomme ganz übereinstimmend zu einem Vorteil, die hören nicht zu. Und die reden immer nur selber. Also meine Schwester hat gesagt, dass jeden Fall mit dem Tempel da, die Devotis reden nur.
Weil wir haben so viel zu sagen. Wir hören auch so viel. Jeden Morgen eine Vorlesung, dann lesen wir und hören zu beim Lesen. Und dann haben wir irgendwie auch ein Mission-Auftrag. Das macht nicht immer, aber es kann sein, das ist auf der positiven Seite. Auf der negativen Seite ist, wenn man nicht zuhören kann, ist man sehr unsicher. Überlegt euch mal das. Und sehr unsicher. Und man hat Angst, da vielleicht andere Dinge zu hören. Man hat Angst, seinen Verteidigungswall auf Wortschwall runterzulassen. Und man ist vielleicht, hat vielleicht, sehr oft ist es, kann es unsicher sein, auf der negativen Seite. Aber ich weiß, bei mir ist es, also ich kenne ja viele Prediger, viele Prediger sind einfach, haben so viele Sachen, sind so überzeugt und so sind so geistig, so aktive Leute. Aber das, was Florians Schwester und auch andere im Umfeld sagen, ist total wichtig. Und deswegen werden wir ein bisschen später, wäre natürlich interessant, da gleich hinzukommen, aber heute Nachmittag ist es schon. Heute Nachmittag werden wir so den idealen Hausbesuch einmal erleben. Und dann Empathie durchnehmen, empathisches Zuhören, ist aufnehmendes oder einfühlendes Zuhören. Das ist ja ganze Kunst. Also ich weiß das, ich kenne ja, bin ja schon 30 Jahre dabei und weiß, dass das ein Problem ist bei uns. Das nehmen wir dann besonders dran. Woran das liegt, kann also am Positiven, der ist voll, bis hier, und das muss jetzt raus, sonst klappt das. Wenn das Herz voll ist, dann geht das Herz, die Zunge über, sagt die Bibel. Oder das andere ist, dass das einfach dich unsicher ist mit jemandem. Und wenn der jetzt seine Schwingung macht, dann machen sie lieber meine Schwingung und überdeckt ihn schnell und so weiter. Ja, will noch sehen, ob noch andere da sind. Habt ihr sonst Fragen zu diesem, was wir jetzt durchgenommen haben, Herr Butterwasser? Ja. Sehr gute Dinge. Ist es eine Strategie oder ist es eine Lebensweisheit, die man... Euch alle bitte.